MDR Kultur. Unter Büchern.
Mit Britta Selle. Schön, dass Sie dabei sind.
Im Regal zwischen Karneval und Geschichte der Lufthansa findest du einen Fabrik 9 noch mit Preisschild. Engländer könntest du in den Keller gehen und das Wasser abdrehen. Mein Leben klebt an mir wie ein Duschvorhang, schön wie ein Kunstwerk von da, wo du stehst. Aber hier bei mir fühlt sich scheußlich an. Ist das wahr? Bei Wikipedia heißt die Sache Bernoulli-Effekt. Ist auch der Grund für die Vorsicht an der Bahnsteigkante. Es reißt dich weg, erklär mir nicht das Phänomen. Hilf mir das Wasser abdrehen. Mein Leben klebt an mir wie ein Duschvorhang, schön wie ein Kunstwerk von da, wo du stehst. Aber hier bei mir fühlt sich scheußlich an. Mein Leben klebt an mir wie ein Duschvorhang, ich bin ein Kunstwerk von da, wo du stehst. Aber hier bei mir, hier bei mir fühlt sich scheußlich an.
Da müsste ich doch ziemlich weit zurückgehen, um mich an den physikalischen Hintergrund zu erinnern. Erdmöbel haben hier gerade über diesen Bernoulli-Effekt philosophiert. In dieser Stunde MDR Kultur unter Büchern geben wir Lesetipps für die jüngere Zielgruppe. In den Büchern werden die verschiedensten Themen angefasst. Mit der Elefantenforscherin und Jugendbuchautorin Franziska Hörner schauen wir in ihren traurigen wie hoffnunggebenden Roman »Und mir bleibt nur der hässliche Hund«. Spannend wird's mit einer neuen Detektivreihe für Kinder, die im Wien der 1920er Jahre spielt. Auch spannend, aber ganz anders. Im neuen Jugendbuch von Maja Nielsen wird eine wahre Geschichte von einem DDR-Spion erzählt. Das und noch einiges mehr ist heute MDR Kultur unter Büchern.
Il y avait un secret très ancien, caché au fond de soi. Mais caché si profond et enterré si loin qu'on ne sait plus pourquoi. Par-dessus ce secret avait poussé des fleurs, des prairies, des sous-bois, et l'on n'y pensait plus à ce secret perdu qui dormait sous nos pas. À ce secret perdu qui dormait sous nos pas, qui dormait sous nos pas. C'est un secret fragile que l'on avait enfoui là, au plus petit de soi, comme un jouet cassé tout au fond d'une malle avec un cœur qui bat. Entre une vieille poupée, un crayon, une balle, un dessin poussiéreux, son cœur battait toujours comme un ancien tambour. Un tambour douloureux, comme un ancien tambour. Un tambour amoureux, un tambour amoureux. Il y avait un secret enfermé quelque part, quelque chose d'oublié qui nous serrait le cœur, qui semait la douceur, l'amour, l'inespéré. Et ce drôle de secret déchirait à belles dents tout ce que l'on croyait, tout ce que l'on gardait contre soi tendrement, tout ce que l'on aimait, tout ce que l'on aimait. Il y avait un secret qui venait d'autrefois, précieux comme un diamant, qui racontait nos vies inutiles et perdues, nos tendresses, nos tourments. le secret de l'ennui, le secret de l'instant. Il y a bien un secret, un murmure ou un cri quelque part qui attend. Un murmure ou un cri quelque part qui attend. Un murmure ou un cri quelque part qui attend.
Was es wohl mit diesem Geheimnis auf sich hat? Carla Bruni versucht es zu ergründen in ihrem Song En Secret, gerade gehört bei MDR Kultur unter Büchern. In dieser Stunde schauen wir wieder genauer in Kinder- und Jugendbücher. Kommen wir jetzt zu einem Jugendbuch, das emotional so einiges von seinen Leserinnen und Lesern fordert. Im Titel des Buches klingt das, finde ich, schon ein bisschen an. Das Buch heißt Und mir bleibt nur der hässliche Hund. Und geschrieben hat es Franziska Hörner. Mit ihr bin ich jetzt virtuell verbunden. Hallo Frau Hörner.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Frau Hörner, Sie sind von Hause aus erst einmal Biologin, genauer gesagt Elefantenforscherin. Das klingt schon mal ungewöhnlich und ist ziemlich aufregend. Jetzt sind Sie auch Jugendbuchautorin. Sie haben also doch eine ganze Menge auf Ihrem Tisch. Was ist denn Ihr Antrieb?
Ja, und das wirkt ja auch irgendwie erstmal, wirkt das wie zwei Gebiete, die so nicht zusammenpassen. Ich glaube, es ist einfach, dass ich für beides sehr brenne. Und sobald ich irgendwo für irgendein Thema eine Leidenschaft hege, dann bleibe ich auch dran, sage ich mal. Und das ist tatsächlich sowohl das Schreiben als auch die Elefantenforschung.
Sie haben in Ihrem Jugendbuch Und mir bleibt nur der hässliche Hund. Gleich auf den ersten drei Seiten wird da klar, hier handelt es sich nicht nur um eine vielleicht sofort schon oft erzählte Trennungsgeschichte, sondern hier versucht der 16-jährige Felix, den Unfalltod der Eltern und der kleinen Schwester zu verkraften. Warum haben Sie diesen heftigen Ausgangspunkt für Ihre Geschichte gewählt?
Ich wollte tatsächlich irgendwie in eine Extremsituation gehen. Die kann natürlich nicht jeder unbedingt nachvollziehen, aber ich wollte schon klar machen, dass Felix wirklich alles verloren hat und seine Trauer allumfassend ist, damit wir da ihn abholen können, weil man hätte natürlich auch sagen können, dass der Unfall im Laufe der Geschichte passiert, aber mir ging es darum, wirklich diesen Trauerprozess und diesen Weg zurück ins Leben zu begleiten und auch diese ganzen verschiedenen Phasen, also wie schwer das sein kann, alleine den Antrieb zu finden oder wie frustrierend das Leben dann ist und wie komplett anders. Und ja, diesen Hoffnungsblick, der nach hinten rauskommt, auch im Buch, den wollte ich gerne zeigen. Ich hatte das Gefühl, das geht am einfachsten mit in so einem sehr drastischen Einstieg.
Neben seiner Tante, die sich um ihn kümmert, ist Felix eigentlich nur der Mischlingshund Bolt geblieben. Dieser besagte hässliche Hund vom Buchtitel. Der war mal das Ein und Alles von Isa, der kleinen Schwester. Felix jedoch konnte bis zum Unfall, also bis zum Tod der Eltern und der Schwester, überhaupt nichts mit dem Tier so richtig anfangen. Langsam wird Bolt aber zu seinem Wegbegleiter. Wie entwickelt sich Felix und Bolts Beziehung?
Wenn man sich vorstellt, dass einem nur ein Familienmitglied bleibt, dann glaube ich erstmal, dass es total egal ist, welches das ist. Man hält aneinander fest, weil man nur noch einander hat und dass diese Bindung dann sehr viel stärker gewertschätzt wird. Und in dem Fall ist es nun mal ein Hund. Es hatte was Skurriles und irgendwie was Nettes. Und das war tatsächlich so der Aufhänger für mich, als die Geschichte so in meinen Kopf geploppt ist, dass ja dieser Hund und dieser Junge alles sind, was sie noch haben, was ihnen noch bleibt, und dass sie sich gegenseitig so ein bisschen überspitzt gesagt retten und am Leben halten. Die Perspektive, dass das aber dann jemand ist, der gar nicht so die erste Wahl gewesen wäre oder das liebste Familienmitglied, damit wollte ich dem Ganzen so eine kleine ironische Seite geben und auch ein bisschen mehr Leichtigkeit tatsächlich. Weil ich glaube, anders lässt sich so eine Geschichte gar nicht erzählen, als gleichzeitig noch ein bisschen mit einem leichten Lächeln im Gesicht neben der ganzen Trauer. Und ich glaube, dass Tiere auch einem eine andere Bindung geben können als Menschen tatsächlich.
Kurz nach dem Tod der Eltern und der Schwester kommt Felix kaum noch aus dem Bett. Also das ist der Ausgangspunkt. Kann nicht zur Schule gehen, ist im Schockzustand, würde ich sagen. Erst als er bemerkt, wie schlecht es auch dem Hund geht, also Bolt geht, versucht er sich zu sortieren. Er beginnt eine Psychotherapie. In der Praxis trifft er dann auf Mo, der ihn auch ohne Worte versteht und bald zu einem richtig guten Freund wird. Was ist Mo für ein Typ?
Mo war für mich immer tatsächlich auch mein Lieblingscharakter und ein etwas unergründlicherer Typ als Felix. Felix begleiten wir ja die ganze Zeit. Das heißt, wir wissen, wie es in ihm aussieht. Wir kennen alle seine Facetten, wir kennen seine Trauer. Und Mo ist so der Gegenpol dazu. Während Felix sich seiner Trauer so richtig hingibt und darin sich verliert, in seiner ja, Depression, war Mo für mich so der Typ, der da hart gegenarbeitet und das gar nicht zulässt und ja, sich diesem Leben, das er jetzt führen muss, eher mit so einem schnoddrigen Trotz stellt, aber gleichzeitig, anders als Felix, halt auch gar nicht darüber spricht und da gar nichts rauslässt sozusagen. Mhm. Für mich dadurch ein irgendwie sehr spannender Charakter mit sehr viel Sarkasmus und Ironie, der da so durchs Leben geht und ganz viel Witz. Also ich verbringe gerne Zeit mit Mo und ich finde ihn auch spannend dadurch, dass man eben nicht immer weiß, was passiert eigentlich als nächstes und was ist bei ihm eigentlich so los.
Mhm. Zu Felix und Mo kommt dann noch Marie hinzu, in die Felix sich doch heftig verliebt. Sie ist es auch, die auf die beiden Jungs aufpasst, wenn die sich abwechselnd ihren wirklich heftigen Ängsten stellen. Davon erhoffen sich die beiden Jungs, dass sie ja diese Ängste irgendwie loswerden. Das ist zumindest der Plan. Doch irgendwann, so viel können wir schon mal verraten, eskaliert dann doch die Situation und das entwickelt sich dann nochmal ein kleines bisschen anders. Als Leserin bin ich emotional richtig durchgerüttelt worden, denn Trauer und Schmerz sind irgendwie doch die stetigen Begleiter. Dennoch ist das Buch, Sie haben es schon angedeutet, mit dem Mo tröstlich und leicht erzählt. Wie haben Sie denn zu diesem Ton gefunden?
Ich glaube, das ist sogar meine eigene Herangehensweise an Schmerz und Trauer, immer mit so ein bisschen Sarkasmus dahinter, weil, ich weiß nicht, ich komme aus einer Familie, wo das Bestattungswesen Teil des Lebens war, mein Vater war Bestatter und ich kenne das so, nach der Trauerfeier ist immer der Leichenschmaus und da wird gelacht. Mhm. Das heißt, zum Schmerz gehört immer auch irgendwie das Lachen dazu. Das war für mich wichtig, dass die Charaktere das haben und das spiegelt ja Mo nochmal am stärksten wieder. Nur man darf es nicht übertreiben und ich glaube, das ist auch eine Balance, die Mo sehr schwerfällt zu finden, was ihn für mich nochmal zu einem sehr spannenden Charakter macht. Und gleichzeitig habe ich probiert, einen Ton zu finden, den auch Jugendliche eher ansprechen würden. Also mal so zu schreiben, wie Leute auch wirklich sprechen.
Wie haben Sie die abgelauscht?
Die Umgangstöne? Ja. Ich habe auch oft als Lehrerin gearbeitet, war an Schulen unterwegs. Ich arbeite auch in der Lehre an der Universität. Und ich glaube, ich selber habe auch eher einen alltäglichen Umgang mit Sprache. Und vielleicht steckt da auch ein bisschen was von den Menschen aus meinem Umfeld drin, wie der ein oder andere sich ausdrückt. Da klaut man dann doch mal immer mal wieder.
Mhm, apropos klauen. Bolt, der Hund der Geschichte, scheint eine doch ziemlich coole Socke zu sein. Immerhin lässt er sich von Felix mit einem Longboard durch die Gegend fahren. Haben Sie vielleicht Bolt ein paar Eigenschaften von Ihrem Hund mitgegeben?
Tatsächlich so gar nicht. Das mit dem Longboard ist eine nette Sache. Das habe ich tatsächlich vorher auch getestet. Ich wollte sicher sein, dass wenn ich das aufschreibe, dass das wirklich möglich ist, dass man mit einem kleinen Hund vorne auf dem Longboard fahren kann. Dafür musste ich mir aber einen Hund leihen, weil mein eigener Hund wäre dafür viel zu groß. Der ist noch sehr jung und auch jung geblieben. Und nachdem drehen die Leute sich auf der Straße um, weil die den so hübsch finden. Also nein, er war überhaupt nicht die Vorlage für Bolt.
Mein Franziska Hörner, mit ihr habe ich gerade über ihren Jugendroman Und mir bleibt der hässliche Hund gesprochen. Ein Buch über Trauer, Schmerz, Freundschaft, Familie und einen herrlich hässlich schönen Hund. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hörner.
Ich bedanke mich auch. Dankeschön.
Das Jugendbuch ist übrigens im Thienemann Verlag erschienen und mit den 255 Seiten für alle ab 13 gedacht.
I've been trying to write a sad song. This should be the time when the heaviness and sorrow dance between the lines. But I'm done with all the hurting. All my tears I've cried. I've been trying to write a sad song in my mind. I've been trying to write a sad song for all the world to hear. To let go of this heartache, my anger and my fear. So far from the familiar earth and southern skies. I've been trying to write a sad song in my mind. I've been trying to write a sad song for if not now, when. I've been stripped of all my visions to start again. but life keeps pushing forward. Then she walks straight into mine. I've been trying to write a sad song in my mind. Fate will make its plans with or without you. Careful what you wish for, 'cause you might find the one that frees the sorrow from your mind. Sad song while grinning ear to ear. She asks me where I come from, confides in me her fears. It's like all I ever wanted. I'm tracking here in real time. I've been trying to write a sad song in my mind. Contagious and the blue has stopped the tide. I've been trying to write a sad song, trying to write a sad song, trying to write a sad song in my.
Jamai Faulkner hat hier gerade seinen Sad Song performt bei MDR Kultur unter Büchern. Der exzellente Songwriter war übrigens vor kurzem auch in unserer Studio-Session zu Gast. Falls Sie da mal reinhören möchten, die Sendung finden Sie unter mdrkultur.de. Kommen wir jetzt zu einem Kinderkrimi, der als neue Reihe angelegt ist. Annette Röder hat ihn geschrieben. Die Autorin kennen wir zum Beispiel von den Krumpflingen oder auch von Rosa Räuberprinzessin. In dem ersten Band, Frag Philomena Freud, Fall 1, die Perlenspinne, hat Annette Röder einen guten Auftakt der Detektivkinderreihe vorgelegt. Meine Kollegin Katharina Marenholz ist zumindest sehr angetan vom ersten Teil.
Es ist eines dieser Bücher, die man schon beim Anblick des Covers ins Herz schließt. Eine Stadtszene, grafisch umrahmt von Art-Deco-Elementen in Gold. Dazu roter Farbschnitt und ein wunderschönes Vorsatzpapier, wie eine edle Tapete mit schwarz-weißen Elstern auf rotem Grund. Die Elster spielt natürlich auch eine Rolle im Buch. Das Schackern der Elster ist der Warnruf der Alsergrundbande, einer Gruppe von Straßenkindern im 9. Bezirk von Wien. Dort im 9. Bezirk hat auch Sigmund Freud seine Praxis. Und vor seiner Tür arbeitet die 14-jährige Philomena als Schuhputzerin.
Professor Freud bestellte all seine Patientinnen täglich, außer an Sonntagen, zu sich. Meistens waren es Frauen, immer waren sie reich und oft wurden sie von jemandem begleitet. Deswegen schätzte Philomena auch ihren Arbeitsplatz unter Freuds Ordination so sehr. Denn in vielen Fällen nutzten diese Begleiter oder Begleiterinnen die Stunde, um sich die Schuhe putzen zu lassen. Und da Geld bei diesen Leuten keine Rolle spielte, wählten sie gern die Luxuspflege mit Sohlenreinigung, zweifacher Bienenwachspolitur und Farbauffrischung.
Man taucht ein in das Wien der 20er Jahre, wo die Gesellschaft in Arm und Reich geteilt ist, das Waisenhaus ein trostloser Ort und Kinder arbeiten müssen, um etwas zu essen zu haben. Aber Philomena lässt sich nicht unterkriegen, entwischt immer wieder der fiesen Fürsorgerin und hat für Freuds Patientinnen oft bessere Ratschläge als der Professor selbst. Auch die Baronin Wallersee hat immer gern mit Philomena geplaudert. Und dann ein Schock.
Extrablatt, der Mord mit der Perlenspinne, schrie Beppi. Exklusiv in der Abendausgabe, Baronin heimtückisch ermordet. Philomena betrachtete das Blatt in ihren Händen, als wäre es eine Seite aus einem Märchenbuch. Vor 3 Tagen hatte die Baronin ihr 4 Flaschen Farbauffrischer abgekauft. Pumpergesund. Sie konnte doch nicht einfach tot sein.
Und dann soll auch noch Sidonie, das Mündel der Baronin, die Täterin sein. Philomena ist sich sicher, da steckt ein Komplott dahinter. Sie will Sidonis Unschuld beweisen und weiß auch schon wie. Annette Röder scheut sich nicht vor altmodischen Formulierungen und Wiener Schmäh. Das liest sich wunderbar und sicherheitshalber gibt es hinten im Buch auch noch ein Glossar. Ganz nebenbei erfährt man einiges über die Stadt Wien und die 1920er Jahre. Ein äußerst gelungener Auftakt einer neuen Detektivreihe für Kinder ab 11.
Versichert Katharina Marenholz. Sie hat den ersten Band der neuen Detektivgeschichtenreihe vorgestellt. Der Titel: Frag Philomena Freud, Fall 1, die Perlenspinne. Geschrieben hat ihn Annette Röder. Die Reihe erscheint im Knesebeck Verlag und ist für alle Krimi-Interessierten ab 11 Jahren.
MDR Kultur.
Von links bis rechts ist man sich einig. Die Männlichkeit steckt in einer Krise. Die einen beklagen, dass alle Männereigenschaften nicht mehr wertgeschätzt werden. Andere kritisieren, dass die sogenannte toxische Männlichkeit für viele aktuelle und akute Probleme in der Welt verantwortlich ist. Was macht einen Mann aus? Diese Frage beschäftigt heute also viele Menschen, Eltern und, ganz klar, auch Jungen stellen sie sich. Der Comic Junge Sein hat er einige Antworten parat. Er will Heranwachsenden zeigen, wie vielfältig Männlichkeit sein kann und wie wertvoll Gefühle und Empathie sein können. Thilo Sauer hat das Buch gelesen.
Es herrscht die übliche Unruhe vor der ersten Stunde. Die Jugendlichen stehen und sitzen im Gang, viele haben ihr Smartphone in der Hand. Auch Masato schaut sich eine Nachricht von Sepp an. Im Unterricht soll es dann um ein gemeinsames Trauma gehen. Sepp ist gestorben. In der Klasse macht sich Unmut breit. Wurde nicht schon genug darüber gesprochen, bis es aus Masato ausbricht?
Er ist tot. Er ist nicht mehr da und wird auch nicht wiederkommen. Ich kann nicht mehr. Hört auf, seinen Namen zu sagen. Er ist tot. Haltet alle die Klappe.
Der Jugendcomic Junge Sein von Autor Karim Wafi und Zeichnerin Mikan Kay stellt 5 Jungs aus dieser Klasse vor, die alle mit unterschiedlichen Problemen rund um Männlichkeit zu kämpfen haben. Anton beispielsweise ist das erste Mal verliebt und lädt Lilly zu seinem Geburtstagsausflug in den Freizeitpark ein. Trotz dieser Großzügigkeit will sie nicht mit ihm zusammen sein, sondern lieber mit ihm befreundet bleiben. Das trifft Anton schwer, bis ihm sein Freund Feti ins Gewissen redet.
Aber wenn ich dich zu einem Döner oder ins Kino einlade, machst du dann, was ich will?
Nee, nicht im Traum. Habe ich mich etwa wie ein Idiot benommen?
Ein bisschen. Sie schuldet dir nichts. Sie muss dich nicht lieben.
Die cartoonhaften Figuren von Mikan Kay sind sowohl vom französisch-belgischen Stil, aber auch von der Indie-Szene geprägt. Die Illustratorin nutzt klare Linien und bevorzugt große, blasse Farbflächen. Oft wirken ihre Figuren verzerrt. So wird deutlich, was sich in ihnen abspielt. Auf die einzelnen Comic-Kurzgeschichten folgen im Buch vertiefende Sachkapitel. In denen geht es um den richtigen Umgang mit Gewalt und die Vielfalt sexueller Identitäten oder einen kritischen Blick auf Pornografie. Diese Erläuterungen im Comicbuch Junge Sein sind leicht zu verstehen und die Kernaussagen treffend, aber auch etwas schlicht und trocken.
Wir sind nicht länger in starren Rollenbildern gefangen. Ein Junge muss nicht unbedingt einen Penis, Muskeln oder einen Bart haben. Er muss nicht Fußball mögen oder Ritter spielen. Er muss nicht mit einem Mädchen zusammen sein.
Junge Sein will jungen Menschen, die sich als männlich verstehen, Wissen vermitteln und eine neue Sichtweise ermöglichen. Dafür hat das Buch einen spannenden Ansatz gefunden. Zum einen erleichtert die Form des Comics den Zugang, zum anderen bieten die lose verbundenen kurzen Geschichten gleich mehrere Perspektiven auf das komplexe Thema. Allerdings werden die eigentlich spannenden Geschichten kaum erzählt. Was für ein Junge war Sepp und warum ist er so früh verstorben? Wie problematisch ist die Beziehung zwischen Masato und seinem Vater? Und während hauptsächlich Geschichten von Menschen erzählt werden, die sowieso nicht so recht zur Männlichkeitsnorm passen, fragt man sich vielleicht auch, was ist eigentlich mit dem Mobber Thiago los, der in fast jeder Geschichte für Ärger sorgt? Außerhalb der Schule scheint er ganz anders zu sein. Zum Beispiel ist er für Rosa, die in der Schule für ihr männliches Auftreten verspottet wird, ein guter Freund. Ein so guter Freund, dass sie neben ihrer Familie ihm als einzigem erzählt hat, dass sie trans ist, also sich als Junge fühlt. Darauf reagiert er erstaunlich empathisch, auch wenn er nicht weiß, wie er ihr helfen kann. Rosa regt sich auch deswegen über sein Verhalten in der Schule auf.
Thiago, dein Vater ist uns scheißegal. Niemand zwingt dich, ein Arschloch zu sein und andere zu mobben.
Einen anderen interessanten Moment bietet die Geschichte von Feti. Auch er wird gemobbt und schafft es, sich zu befreien. Indem er seine Angst überwindet, nimmt er seinen Gegner den Wind aus den Segeln. Er musste nicht siegreich aus einem Kampf hervorgehen, es reichte, dass ihm die Niederlage egal war. Leider bleibt dabei Gewalt dennoch das primäre Ausdrucksmittel. Das müssen Eltern ihren Kindern erklären. In diesem Sinne richtet sich der Comic Junge Sein von Karim Wafi und Mikan Kay gar nicht allein an junge Menschen, die eine spannende Lektüre suchen. Aber für Kinder, die vergleichbare Situationen tagtäglich erleben und ihre Eltern, kann das Buch ein Anstoß für ein gutes Gespräch über Männlichkeit sein.
Thilo Sauer über den Jugendcomic Junge Sein von Karim Wafi und Mikan Kay. Tüne Malom Völgi hat die Geschichte und Erklärungen ins Deutsche übertragen. Erschienen ist das Buch im Leipziger Orlanda Verlag mit 178 Seiten für alle ab 13. Und falls Sie noch ein wenig mehr in das Thema einsteigen wollen, weitere Buchtipps für Männer von morgen gibt's auch online unter mdrkultur.de.
On the handlebars, nothing on the news. No one saw it coming, no one was to blame. Daddy's got a broken heart, he'll never be the same.
So we praise you, the God
of old illusions.
Praise you, the God
of wasted chances.
We praise you, the God
of dreams and roses.
We praise you, them all.
The hate gods of Harlem.
In MDR Kultur unter Büchern stellen wir Ihnen heute Kinder- und Jugendbücher vor. Bücher, von denen wir denken, sie könnten sie bzw. ihre Kinder interessieren. Die nächste Buchempfehlung kommt direkt von einer jungen Leserin. Sie stellt uns eine lustige Freundschaftsgeschichte für kleine Gruselfans vor. Coco und Zack ist eins ihrer Lieblingsbücher. Worum es da genau geht, hören wir gleich. Erstmal singt uns aber Avec noch von der wahren Liebe, Real Love.
Can you please just shut your mouth and tell me you're listening? Are you listening? I'd like to say I don't feel good, and it's not the weather, dear. I'm thinking it's you. I love you, but you're breaking my heart. Time and again, I wish I'd never.
You're just making me feel really alone, love. It's anything but real love. This has used me up before I'm dead, love. Can you please just shut up and promise to listen? This time you listen, 'cause we need to talk about the things you've been running away ever since. I love you, but you're breaking my heart. Time and again, I'm going nowhere at all. Nowhere with no end. I'm still here on my own, waiting for it to change. That's not fair, and you know that. That it's not a real love. You're just making me feel really alone, love. It's anything but real love. This has used me up, used me up before I'm dead, love. That it's not a real love. I want real love, baby, I want real love. It's anything but real love. This has used me up before I'm dead, love. Not real love, not real love. I want real love.
Kinder- und Jugendbücher stehen heute auf dem Plan bei MDR Kultur unter Büchern. Haben wir Ihnen bis jetzt Bücher vorgestellt, die wir herausgepickt haben, ist jetzt Nele mit ihrem persönlichen Buchtipp dran. Für Nele ist Coco und Zack im Internat der Hexentiere eins ihrer Lieblingsbücher. Anna Lott hat das Buch geschrieben. Worum es da geht, warum das Buch so interessant ist, da überlasse ich jetzt mal Nele die Bühne.
Coco, die Katze, die wird in ein Hexeninternat eingeladen. Aber es gibt nur bestimmte Hexentiere und jetzt müssen die Zack, das ist ein Hase, mit dorthin schmuggeln. Und da verkleiden sie ihn und dann erleben die so ein bisschen was zusammen in diesem Hexeninternat.
Das Besondere.
Also das sind eben so zwei Freunde und ich habe auch eine Freundin und da erinnert mich das so ein bisschen dran. Und sie tun auch was füreinander, weil sie immer zusammenbleiben wollen.
Was hat dich an dem Buch gereizt?
Ich fand hier das Cover vorne, das sah cool aus. Und hinten dieser Klappentext, der klang auch sehr interessant. Dass da so beschrieben wurde, wie die so zusammen leben und das eben ganz niedlich gemacht. Und es gibt auch verschiedene lustige Stellen.
Was hat dir an dem Buch nicht gefallen?
Ich fand alles gut. Also es gab keine Stellen, die mir nicht so gut gefallen haben.
Wie schnell liest es sich?
Ich hatte eine Woche gebraucht, aber dann hatte ich es nochmal gelesen und da brauche ich ja nur einen Tag.
Wem würdest du das Buch empfehlen?
Ich glaube für 8-Jährige bis 9, aber sie können es ja eigentlich lesen, wann sie auch immer sie wollen. Es ist ein längeres Buch, es hat, glaube ich, über 100 Seiten. Ich glaube, man könnte das auch ganz gut zusammen lesen, weil es gibt vielleicht manche Stellen, wo es ein bisschen schwer zu lesen ist und da können ja vielleicht die Eltern helfen oder so. Aber ich glaube, sonst könnte man es auch alleine schaffen. Man sollte mögen so Freundschaftsgeschichten, dass es auch ein bisschen was Spannendes ist und so lustige Geschichten.
Das war Neles Buchtipp, Coco und Zack im Internat der Hexentiere von Anna Lott. Inzwischen ist übrigens auch ein zweiter Band im Carlsen Verlag erschienen, für alle Gruselfans ab etwa 6 Jahren. Es ist ein witziges Tierabenteuer, was man übrigens auch, das ist ein kleiner Tipp, gut vorlesen kann.
In a little tent, and oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a
change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. So I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Keeps telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it will. Yes, sir. So now I go to my brother and I say, brother, help me please. But somehow he winds up knocking me back down on my knees. Whoa, there were times I thought I wouldn't last. I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Yes, it will. Oh, I know a change gonna come. I said I know.
Diese Überleitung ist gar nicht so weit hergeholt. Sing Ziel hier bei MDR Kultur unter Büchern von A Change is Gonna Come kommen wir jetzt zu einem Jugendbuch, das definitiv eine große Veränderung verdeutlicht, im Großen wie im Kleinen. Maja Nielsen hat den Jugendroman Das falsche Leben im Gerstenberg Verlag vorgelegt. Die Story: Thomas Vater ist ein DDR-Spion, der seine Familie unter falschem Vorwand in die DDR lockt. Später landen alle, auch die beiden minderjährigen Söhne, im Gefängnis. Eine wahre Geschichte, packend erzählt, meint Katja Esbach.
Diese Geschichte klingt so unglaublich, dass sie nur wahr sein kann. Die Autorin Maja Nielsen nimmt uns mit zurück in die frühen 80er Jahre ins geteilte Deutschland. Im Westen, in Hannover, lebt der 16-jährige Thomas Raufeisen. Seine Eltern sind vor vielen Jahren aus der DDR geflüchtet. Der Vater ist Geophysiker bei einem großen Industriekonzern. Eines Tages kommt er früher nach Hause und hat eine schlechte Nachricht.
»Opa«, sagte er mit gepresster Stimme, »wir müssen hinfahren, sonst ist es zu spät. Packt ein paar Sachen zusammen, wir müssen noch heute über die Grenze.«
Der Opa lebt auf Usedom in der DDR und ist schwer krank. Also macht sich die Familie noch in derselben Nacht auf den Weg. Allerdings wird sie nie auf Usedom ankommen, denn die Krankheit des Großvaters war nur ein Vorwand. Thomas Vater ist ein DDR-Spion und wird in dieser Nacht enttarnt. Um der Verhaftung im Westen zu entgehen, bleibt nur die Flucht. Die Söhne Thomas und Michael hatten keine Ahnung und sollen nun mit den Eltern in der DDR leben und in Ost-Berlin zur Schule gehen.
Ein düster wirkender Backsteinbau. Durchgelatschte Dielen, vergilbte Wände, alles hier schrie nach Renovierung. Die Aula war im Zweiten Weltkrieg zerbombt worden. Auch 30 Jahre später hatte man sie noch nicht wieder aufgebaut. Und das sollte die beste Schule Ost-Berlins sein?
Die Familie wird bespitzelt und leidet unter Restriktionen. Vor allem der Vater muss ernüchtert feststellen, dass sein Bild von der DDR ein Trugbild war. Irgendwann wollen die Raufeisens nur noch zurück in ihre alte Heimat nach Hannover. Sie stellen einen Ausreiseantrag und damit beginnt ein schrecklicher Leidensweg, der für Thomas und seine Eltern im Gefängnis endet. Maja Nielsen erzählt gewohnt reduziert und zurückgenommen. Die Ich-Perspektive macht diese unglaubliche, wahre Geschichte nahbar und verständlich. Die Autorin hat viele Stunden mit Thomas Raufeisen gesprochen, auch über seine Zeit im Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen.
Für mich war das Schlimmste die Situation, dass ich hier eingesperrt bin und nicht weiß, was die mit mir vorhaben. Ich war völlig ausgeliefert und ich fühlte mich auch völlig fehl am Platz hier, weil ich hatte ja keine Bank überfallen oder sowas. Ich wollte mein Recht haben, mein Recht, in meine Heimat zurückzukehren.
Ausschnitte aus dem Gespräch zwischen Maja Nielsen und Thomas Raufeisen sind auf der Website des Gerstenberg Verlages zu sehen. Raufeisen arbeitet heute als Zeitzeuge und bietet Führungen durch das Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen an, wo er 14 Monate eingesperrt war. Dabei erzählt er auch, wie er diese schwere Zeit durchgehalten hat.
Für mich war auch klar, die ganze Zeit, die in Haft war, auch bei den Vernehmungen, da war mir klar, also der Verbrecher sitzt auf der anderen Seite und nicht ich, nicht hier, wo ich sitze. Das hat mich vielleicht auch dann ein bisschen durchhalten lassen hier.
Auch Thomas' Eltern sitzen viele Jahre im Gefängnis. Seinen Vater wird er nie wiedersehen. Maja Nielsen erzählt in »Das falsche Leben« eine atemberaubende, erschütternde Geschichte. Eine Geschichte über Verblendung, Mut und große Widerstandsfähigkeit. Absolut packend.
Katja Esbach hat für uns den Jugendroman »Das falsche Leben« gelesen. Erschienen ist das Buch von Katja Nielsen im Gerstenberg Verlag. Für alle ab 14. Ragnar Schirmer mit ihrer Interpretation von Johannes Brahms Walzer D-Moll Opus 39 Nummer 9 bei MDR Kultur unter Büchern. In dieser Stunde haben wir Ihnen Leseempfehlungen für Kinder und Jugendliche gegeben. Da war der traurige, aber trotzdem leicht erzählte Jugendroman von Franziska Hörner dabei. Der Titel »Und mir bleibt der hässliche Hund«. Die neue Detektivreihe für Kinder um Philomena Freud haben wir Ihnen vorgestellt. Und auch »Das falsche Leben«, ein Jugendroman von Maja Nielsen, in dem es um einen DDR-Spion und seine Familie geht. Falls Sie noch einmal etwas genauer hören möchten oder Ihnen eine Literaturangabe vielleicht entgangen ist, die gesamte Sendung finden Sie in der ARD Audiothek mit den Stichworten unter Büchern. Mein Name ist Britta Selle. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim Lesen. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me.
suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of ways, but you turn right over to the TV page.
MDR Kultur. Thank you.